Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Du brennst für den Einsatz? Mit deinem Einsatzwillen und Teamgeist bist du beim Bundesheer genau richtig. Informiere dich über deine Möglichkeiten unter karriere.bundesheer.at.
Das Jahr 2025, das war für Blaulichthelden ein Jahr voller Meilensteine. Über 100 Folgen gibt's mittlerweile schon. Beim Ö3 Podcast Award, da waren wir sogar unter den Top 10 von über 1400 Podcasts mit dabei. Ihr als Community habt Blaulichthelden ganz nach vorne gewotet. Dafür vielen, vielen Dank. Auch auf Social Media wird Blaulichthelden immer stärker. Plattformübergreifend sehen über 1 Million Menschen unsere Reels. Das spricht nicht nur für Blaulichthelden als Community und als Podcast, sondern vor allem für die Arbeit der Einsatzkräfte in Summe. Und Blaulichthelden soll genau der Ort sein, wo wir das Helmvisier hochklappen und wo wir die Menschen sehen, die diese Arbeit leisten. Wir wollen Einsatzkräfte ganz persönlich kennenlernen und wir erzählen die spannendsten Geschichten. Einerseits für uns als Einsatzkräfte, damit wir voneinander lernen können, aber natürlich auch für die breite Bevölkerung, für Einblicke in eine Welt, die sie sonst nur aus dem Fernsehen kennen. Und darum hören wir zum Jahreswechsel nochmal in die vielen Highlights des Jahres rein. Ich bin Marcel Kilic und ich habe die spannendsten Geschichten für euch rausgesucht. Wir starten mit einer der meistgestreamten Folgen heuer. Wir springen nach Linz. Zwei Arbeiter fahren mit ihrem LKW durch den Frühverkehr Richtung Baustelle. Und dann passiert's. Der LKW streift eine Fußgängerbrücke und die Brücke stürzt ein, direkt auf die Fahrerkabine. Mario Leidinger ist Bereitschaftsoffizier der Berufsfeuerwehr Linz und er war Einsatzleiter.
Und dann sagt mir ein Polizist, die haben kurz vor mir an der Einsatzstelle gewesen, genauso wie ein Rettungsfahrzeug schon da war, dass Stimmen aus dem LKW kommen und dass eine Bewegung in dem Führerhaus ist. Und das habe ich auch gleich gesehen. Dann war eins für mich klar, jetzt müssen wir liefern. Und der Fahrer war eigentlich von Kopf bis Fuß eingeklemmt. Nach einer halben Stunde haben wir die Brücke mal so weit gesichert gehabt, dass wir Zugangsöffnungen machen haben können. Das heißt, wir haben beide Türen entfernt, haben dann mittels Säbelsägen die Rückwände rausgeschnitten, dass wir einfach zwei Wege noch für die Rettung haben, entweder seitlich raus oder nach hinten, damit einfach mehr Optionen da sind. Wir haben dann noch zwei Seilwinden in Stellung gebracht, dass die Brücke nicht vorn reingedrückt wird bei den Rettungsarbeiten, weil wenn man dann anfängt mit Spreizer, Hydraulikzylinder und so, dann soll ja die Brücke nicht wieder zurückkommen. Gleichzeitig haben wir die Brücke aber auch zurückgesichert, dass uns nicht vorn runterrutscht. Das haben wir mit einem Greifzug gemacht. Wir haben dann eben den Sitz nach hinten weggenommen, haben aber den Oberkörper noch nicht wirklich freigebracht durch, weil er mit den Armen im Bereich vom Lenkrad eingeklemmt war. Dort haben wir dann probiert, mittels Schere und Pedalschneider Teile vom Lenkrad wegzubringen. Parallel dazu haben wir mit dem Rettungszylinder die Brücke ein bisschen nach vorne weggedrückt, beziehungsweise das Dach mit Brücke. Und dann haben wir mal den Oberkörper frei gehabt und es ist dann weitergegangen mit den Füßen.
Für das Rote Kreuz Linz Stadt war Mario Mokri Einsatzleiter und er beschreibt, wie ungewöhnlich das für den Rettungsdienst ist, wenn man die Patienten zwar sieht, aber eigentlich nichts machen kann, bis die Brücke gesichert und der LKW stabilisiert ist. In der Zwischenzeit, da rauchen die Köpfe.
Die Ärzte haben sich natürlich dann Gedanken gemacht, wäre es unter Umständen notwendig, eine Extremität zu amputieren, wie können wir uns vorbereiten? Jetzt hat ein Notarzt hat im Kepler Universitätsklinikum angerufen und hat dort ein Unfallchirurgen-Team aktiviert. Und ich habe dann im Hintergrund einen Transport organisiert, das Rettungsauto, das OP-Team aus dem Krankenhaus abholt und an die Einsatzstelle bringt. Ja, was braucht man natürlich, wenn man wirklich so einen großen invasiven Eingriff macht? Man braucht natürlich Blutkonserven, man braucht Blutplasma, die haben wir genauso parallel dazu organisiert über die Blutzentrale vom Roten Kreuz. Und somit haben wir, ob wir es jetzt brauchen oder nicht, im Hintergrund trotzdem die notwendigen Mittel, Personen und alles Know-how und das Material vor Ort gebracht, um wirklich auf das Schlimmste vorbereitet zu sein. Und in dem Fall haben wir es zum Glück aber nicht gebraucht.
Was aber alles gebraucht wurde, das hört ihr in der 98. Blaulichthelden-Podcast-Folge. Ganz, ganz große Hörempfehlung. Gedanklich fahren wir jetzt von Linz über die Westautobahn, über die A1 weiter nach Salzburg. Dort wurde die Berufsfeuerwehr Salzburg und auch mehrere freiwillige Feuerwehren zu einem Großbrand am Werksgelände von Mako alarmiert. Das ist ein Metallbeschlägehersteller. Was die Einsatzkräfte vor Ort dann aber wirklich erwartet, das sieht man erst, wenn man dort ist. Branddirektor Werner Kläuber, Kommandant der Berufsfeuerwehr Salzburg und Gesamteinsatzleiter.
Das Ganze ist dann bereits bei der Antwort, hat man gesehen, das ist ein Großbrandereignis. Und erst in weiterer Folge hat man festgestellt, hat sich herausgestellt, dass es sich ein Chemikalieneinsatz wird. Wir haben dann im Zuge des Einsatzes dann mit den pH-Messstreifen dann gearbeitet, um das auch etwas einschätzen zu können. Und waren überrascht, dass bei der ersten Messung gleich ein pH-Wert von 1 festgestellt werden konnte und kurz darauf ein pH-Wert von 14, was ja das andere Ende der Skala darstellt. Da haben wir uns überlegt, dass 7 als neutral fürs Wasser gilt und auf der einen Seite 1 und auf der anderen Seite 14. Das ist natürlich einsatztaktisch entsprechend zu berücksichtigen, auch zu bewerten oder mal abzuleiten, woher kommt denn dieser Schwenk von sauer auf basisch, so schlagartig. Es hat sich dann im Laufe des Einsatzes herausgestellt, dass sich da unglaubliche Mengen an Chemikalien betroffen sind in diesem Bereich, der vom Brand beaufschlagt worden ist. Hat sich dann eigentlich erst in Abstimmung mit dem Brandschutzbeauftragten herausgestellt, welcher Bereich jetzt wirklich vom Brand betroffen ist. Man muss sich vorstellen, man hat da 60.000 Liter Natronlauge und 30.000 Liter Salzsäure und 30.000 Liter Salpetersäure. Das sind Mengen, die muss man einsatztaktisch einmal umgehend berücksichtigen und bearbeiten.
Es war so, dass wir eigentlich dann gemerkt haben, dass der Einsatz der Mittelschaumrohre so keine Wirkung zeigt, der Brand weiter fortschreitet, beziehungsweise sich nicht eindämmen lässt. Bin dann selber mit einem Atemschutztrupp der FF unter schweren Atemschutz reingegangen, um eine Lageerkundung durchzuführen. Dabei hat man dann gesehen, dass die Brandherde viel weiter hinten sind in die Galvanikbecken und dadurch die Mittelschaumrohre mit der Wurfweite keine Wirkung erzielen. Dadurch haben wir nachher mit dem Einsatzleiter mit Werner entschieden, dass wir auf Schwerschaumrohre aufgrund der Wurfweite umsteigen. Wir haben uns dann angeschaut drinnen, wo haben wir Einbringöffnungen, wie kommen wir da am besten dazu. Haben dann gesehen, dass da ein Tor gibt, das auch im Brandschutzplan so eingezeichnet ist. Leider ist aber da eine Fassade vorgebaut worden, das heißt, das Tor war so nicht öffnenbar. Wir haben dann hydraulische Öffnungswerkzeuge eingesetzt, dass wir das eventuell aufbringen. Haben wir aber aufgrund der Wahrscheinlichkeit, dass die Salzsäure ausgetreten ist und eventuell eine Reaktion bzw. eine Knallgasbildung möglich wäre, haben wir das dann wieder eingestellt, weil wir ja aufgrund der Funkenbildung da kein weiteres Risiko eingehen wollten.
In diesem Podcast-Jahr war auch das österreichische Bundesheer mehrmals zu Gast. Ich war zum Beispiel im ABC-Abwehrzentrum in Korneuburg in Niederösterreich. Das ist die AFTRU-Basis, die Austrian Forces Disaster Relief Unit. Das ist eine hochspezialisierte Einheit des österreichischen Bundesheeres, die im In- und Ausland einsatzbereit ist. Hier dreht sich alles um Katastrophenhilfe und ich habe mit Major Anna Kaiser gesprochen. Sie ist die Kommandantin von AFTRU.
Ja, im Erdbebeneinsatz ist der Zeitdruck natürlich dann ein extrem großer. Wir haben die ersten 100 Stunden nach dem Erdbeben, die entscheidend sind, ob wir Menschen noch Leben retten können. Und das ist natürlich die große Zielsetzung. Das heißt, in diesen ersten 100 Stunden wird man alles andere hintanstellen, Schlaf hintanstellen, persönliche Befindlichkeit hintanstellen, um eben wirklich so viel wie möglich an der Schadstelle draußen zu sein, um Lebendrettungen durchführen zu können. Und in der Türkei 2023 haben wir dieses Hochgefühl auch tatsächlich 9-mal gehabt. Wir haben 9 Personen lebendig retten können aus den Vertrümmerungen.
Mehr über den Erdbebeneinsatz in der Türkei und auch was im Hintergrund so passiert, wenn AFTRU angefordert wird, das hört ihr in Folge 89. Wenn das Bundesheer zum Katastropheneinsatz in Österreich ausrückt, dann sind das Assistenzeinsätze. Und wie die Feuerwehr und das Bundesheer zusammenarbeiten, das haben wir in Salzburg erfahren. Da war ich in der Schwarzenberg-Kaserne in Weiß-Sitzenheim bei Oberstleutnant Florian Urf. Er ist selbst Hubschrauberpilot und Fluglehrer und er koordiniert im Kommando der Luftstreitkräfte die Hubschraubereinsätze. Und in dieser Folge hat er auch ganz persönliche Geschichten erzählt.
Was definitiv für immer in Erinnerung bleibt, ist so der erste Waldbrandeinsatz. Als junger Einsatzpilot, ich fliege da oben, birg in das Tal ein, dann riechst schon im Cockpit diesen Brandgeruch. Wir biegen ums nächste Eck und dann sehe ich dort den Hang komplett voll mit Rauch und denke mir, das ist eine Herausforderung, das gehen wir jetzt an.
Ja, manche Einsätze, die vergisst man nie. Auch Oberbrandrat Jörg Degenhardt war zu Gast, Sachgebietsleiter Vegetationsbrandbekämpfung und Flugdienst im österreichischen Bundesfeuerwehrverband. Auch er hat Erlebnisse geteilt.
Der prägendste Einsatz war sicher der Waldbrandeinsatz in Absam, weil da haben wir einfach südländische Verhältnisse gehabt und diese Ausbreitungsgeschwindigkeit, Die haben wir eigentlich noch nie gesehen und war sehr interessant und imposant. Und aus dem hat sich dementsprechend auch unsere Einsatztaktik österreichweit, glaube ich, ein bisschen geändert.
Ja, und wenn schon Bundesheer und Feuerwehr gemeinsam am Tisch sitzen und es um Hubschraubereinsätze, um Assistenzeinsätze geht, ist eine gute Gelegenheit zum Faktenchecken. Wenn wir im Internet irgendwo auf Social Media Videos sehen, wo Feuerwehrleute Hubschrauber einweisen, da braucht man nur in die Kommentare schauen und da gibt es immer wieder Leute, die belächeln das und sagen, naja, bitte, der Hubschrauberpilot braucht ja keine Hilfe vom Boden, der weiß genau, was er tut. Ja, wenn wir schon einen Hubschrauberpilot da sitzen haben, ich habe Florian Urf konkret gefragt, was bringt der Einweiser eigentlich wirklich?
Für mich als Hubschrauberpilot ist der Einweiser da unten Gold wert. An dem kann ich mich orientieren. Ich habe einmal eine Idee, wo die Bodentruppen haben wollen, dass der Hubschrauber landet. Und wenn er dann noch die richtigen Signale sendet, weiß ich auch gleich, der kennt sich aus.
Na, also, besser einmal mehr nachfragen als Social-Media-Kommentare glauben. Folge 84 ist es. Da hört ihr zum Beispiel auch die goldenen Regeln rund um das Arbeiten mit Hubschraubern. Bei Blaulichthelden holen wir auch Expertinnen und Experten ins Studio, wo wir über Themen sprechen, die vielleicht nicht so alltäglich sind. Vielleicht auch Themen, von denen wir glauben, dass uns die gar nicht so betreffen, weil wir vielleicht sagen, naja, bei meiner Stadtfeuerwehr, da gibt's gar keinen Stall in der Nähe und da gibt's eigentlich gar keine Landwirtschaft und keinen Bauernhof. Also die Einsätze mit Großtieren, die gehören jemandem anderen. Martin Stoik war bei Blaulichthelden zu Gast. Er hat eine schöne Synergie, er ist Berufsfeuerwehrmann und eigentlich gelernter Tierpfleger. Und er gehört zu den führenden Experten rund um Tierrettungen. Und er beschreibt ganz genau, warum Großtierrettungen für jede Einsatzorganisation relevant sind.
In Österreich ist fast in jedem zweiten Haushalt, also in knapp 2 Millionen Haushalte, ein Tier anzutreffen, also Haustiere anzutreffen. Landwirtschaftliche Nutztiere sind hier noch nicht mit eingerechnet und auch noch keine Wildtiere. Bei den landwirtschaftlichen Nutztieren kann man also damit rechnen, dass es circa 1,8 Millionen Rinder in Österreich gibt, in 51.000 Betrieben. Und das alleine zeigt uns schon, dass wir eigentlich bei jedem Einsatz mit dem Antreffen eines Tieres rechnen müssen. Und eine Ausbildung und auch Ausrüstung der Feuerwehren oder der Tierrettungen sehr, sehr wichtig ist.
Und einen Großtierrettungs-Crashkurs, den bekommt ihr jetzt auch noch schnell.
Also Ruhe ist das A und O bei einem Tierrettungseinsatz. Tiere und vor allem Großtiere sind Fluchttiere und sehr, sehr sensibel, reagieren sehr sensibel auf Lautstärke und auf Hektik. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man an der Einsatzstelle ruhig agiert und der Einsatz ruhig abgearbeitet wird. Wichtig bei einem Tierrettungseinsatz ist, dass man versucht, rückwärts zu denken. Das heißt, wo kann ich das Tier nach Abschluss der Rettungsarbeiten oder der Bergungsarbeiten sicher verwahren, ohne dass es frei rumläuft.
In der 79. Folge, da dreht sich alles um Großtiere in Notlagen und natürlich auch um ein paar coole Definitionen. Ab wann ist ein Tier eigentlich ein Großtier? Wir sprechen bei Blaulichthelden ja auch über Innovationen und Trendthemen, die uns im Einsatz so begegnen. In Österreich gibt es zum Beispiel aktuell knapp 500.000 Photovoltaikanlagen, die ans Stromnetz angeschlossen sind. Tendenz steigend. Und bis 2040, da soll sich der derzeitige Anteil des PV-Stroms sogar noch verfünffachen. Also Grund genug, mal genauer auf die Dächer zu schauen. Martin Swoboda ist gerichtlich beeideter Sachverständiger und er leitet Ausbildungen für Feuerwehr und auch für die TÜV Austria Akademie rund um Brandschutz.
Wir haben ja sehr viele Einsatzszenarien, ne? Brände am Dach, ja? Wir haben aber Batterienwechselrichter, wir haben, dass die PV-Module auf der Wand montiert sind, Unfallgefahren. Also wir haben ein breites Spektrum, das natürlich in der ÖVE-Richtlinie 32 wunderbar abgedeckt ist, wo man auch hier die ganzen Szenarien nachlesen kann. Also darum noch einmal ein eindringlicher Appell, lest euch das durch, da habt ihr alle Informationen, die ihr braucht. Es ist nicht immer so, dass man bei einem Brand die PV-Anlage sofort sieht. Oftmals kann sie südseitig sein, ein Flachdach, da sehe ich sie nicht. Und da wäre es extrem wichtig, besonders im privaten Bereich, dass man diese PV-Anlage kennzeichnet. Da gibt es eigene Aufkleber, die kann man käuflich erwerben. Das sind Quadrate, rot umrandet, mit einem Haus drauf, mit einem PV-Modul drauf. Oder auch bei PV, bei Batteriespeicher, dass man hier diese Kennzeichnung anbringt, dort, wo es die Feuerwehr sieht, im Zugangsbereich. Das wäre wichtig, wenn man das macht. Und dafür würde sich die Feuerwehr recht herzlich bedanken.
Das ist sicherlich auch eine Folge, die man gut weiterleiten kann an alle Häuselbauer in eurer Bekanntschaft. Folge 86, da dreht sich alles um Brände bei Photovoltaikanlagen und Feuer am Dach. Eine spannende Folge für alle Einsatzkräfte habe ich mit Rechtsanwältin Therese Frank aufgenommen. Sie hat für den TÜV Austria Fachverlag ein Buch geschrieben, Einsatz Blaulichtgesetz, und sie ist auch Expertin für Versicherungsrecht, also alles Themen, die uns bei der Einsatzfahrt, bei der Alarmfahrt betreffen. Wir haben da natürlich besprochen, was ist überhaupt ein Einsatzfahrzeug, auch diese Klassiker, was passiert, wenn Rettung, Polizei und Feuerwehr gleichzeitig zur Kreuzung kommen, aber auch viele, viele Fun Facts, zum Beispiel den hier. Muss ein Einsatzfahrzeug eigentlich immer ein Kraftfahrzeug sein?
Nein, es gibt eine Ausnahme für die Polizei. Und zwar darf die Polizei auch auf Fahrrädern Blaulicht und Folgetonhorn montieren. Und wenn die verwendet werden, dann wird damit aus einem Fahrrad ein Einsatzfahrzeug.
Und tatütata muss man dann schreien. Martin Brein war schon zum zweiten Mal bei uns im Podcast zu Gast. Er ist Notfallpsychologe, er ist ehemaliger Bestatter, er war auch viele Jahre Rettungssanitäter und er ist Experte für alle Themen rund um den Tod und vor allem aber auch, was der Tod mit uns Lebenden eigentlich macht. Also wie gehen wir Einsatzkräfte damit um, wenn wir mit dem Sterben konfrontiert sind?
Wir wiederbeleben da einen Familienvater. Der stirbt, wir können ihn nicht mehr retten, die Notarztkräfte und wir. Und dann sitzt die Frau vom Hinterbliebenen da, weint und weint. Ja, die reagiert so, dass sie überflutet wird von den Emotionen. Und der Sohn steht da und sagt, Mama, ich muss dich zusammenreißen. Mama, das hätte der Papa nicht wollen. Mama, müssen wir stark sein. Mama, da darf uns jetzt nicht hängen lassen. Und das ist eine Reaktion, die uns irritiert. Aber wir sehen bei dieser Reaktion, die Psyche geht zu dieser Furchtbarkeit durch diese Reaktion auf Distanz. Ganz vereinfacht könnte man sagen, wir haben überhaupt nichts auf der Welt, was uns nun mehr mit dem eigenen Tod konfrontieren könnte, wie der Leichnam vor dem anderen. Der tote Körper führt uns auch an diese Grenzen. Wir wissen nicht, was ist da jetzt eingetreten. Also alles, was halt der Tod von uns verlangt, ne? Also was der Tod mit uns macht, das ist eine Chance. Ne? Wir wissen, dass wir tot sein werden, aber wir wissen nicht, wie es sich anfühlt, tot zu sein. Ne?
Martin Brein hört ihr in der 102. Episode und in der 68. Episode. Wirklich eine ganz, ganz große Hörempfehlung. Martin spricht die Dinge so an, wie sie sind. Das letzte große Jahrhunderthochwasser, das ist jetzt schon über ein Jahr her, 2024. Aber wir haben zurückgeblickt auf diesen Einsatz. Was können wir lernen? Was können wir mitnehmen? Was verändert sich vielleicht auch im Feuerwehrwesen? Ich durfte die Rettermesse in Wels 3 Tage lang moderieren. Das ist die österreichische Leitmesse für alle Einsatzorganisationen. Einen ganzen Nachmittag hat sich dort alles um Extremwetterereignisse gedreht. Hören wir kurz rein.
20 Bezirke, also alle Bezirke von Niederösterreich, sind zum Katastrophengebiet erklärt worden. Wir sind mehr als 105.000 Feuerwehrmitglieder in Niederösterreich mit rund 1.700 Feuerwehren. Und ich hätte mir bis zum September 2024 kein Szenario vorstellen können, wo wir quasi ans Ende unserer Kapazitäten mit Gerätschaften und mit Mannschaft kommen. Wir haben an einem Tag 25.000 Feuerwehrmitglieder im Einsatz gehabt und wir haben 27.000 Objekte in Niederösterreich gehabt.
Es war für uns schon eine Herausforderung, allein mal unser eigenes Gebiet einmal zu betreuen und dann natürlich die große Hilfsaktion. Hat aber uns gezeigt, dass gerade im Feuerwehrbereich politische Grenzen überhaupt keine Rolle spielen. Und so soll es auch sein und so leben wir das auch.
Feuerwehr Österreich hat eine enorme Stärke und wir wissen nicht, welcher Bundesland als nächstes betroffen sein wird. Und das heißt, dieses grenzüberschreitende Zusammenarbeiten ist auch ein zentraler Punkt, das zu optimieren, technisch, taktisch, aber auch in der Ausbildung.
Und deswegen haben wir uns auch im österreichischen Bundesfeuerwehrverband dazu entschieden, auf Bundesebene ein Angebot für Führungskräfte zu schaffen, dass sie sich auf diese Szenarien, Klimawandel, Waldbrände, Technologie noch besser vorbereiten können, sich auch noch besser vernetzen. Und dazu die Österreichische Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie gegründet und damit einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass eben dieser Kompetenzrucksack gefüllt ist und auch unsere Führungskräfte vernetzen und für einen guten kameradschaftlichen Austausch sorgen.
In Folge 97 geht es um das Jahrhunderthochwasser 2024, ein Jahr danach. Zu Gast sind Feuerwehrpräsident Robert Meyer, Landesbranddirektor Franz Kropf, Landesbranddirektor Stellvertreter Martin Beuer und Bundesfeuerwehrrat Klaus Czapuschnik. Da hört ihr wirklich viele spannende Einblicke, auch wie hilft man einem anderen Bundesland, wenn einem selbst schon das Wasser bis zu den Knien steht. Und wie es meistens so ist, die einen haben zu viel Wasser, die anderen haben zu wenig und auch da ist grenzüberschreitender Einsatz gefragt. Wir haben uns den Waldbrandeinsatz in Montenegro genauer angeschaut. Zu Gast war Landesfeuerwehrrat Alois Zaussinger, Head of Mission.
Ja, unser letzter großer Waldbrandeinsatz war ja in Montenegro, wo wir mit 55 Mitgliedern im Einsatz waren und mit unseren Spezialfahrzeugen wie den Waldbrandquads, dann unsere Pickups hochgeländegängig und unsere geländefähigen HLF-2 Waldbrand, die mit Spezialausrüstung bestückt sind, die uns genau in dem Gelände in Montenegro also die wertvollste Hilfe gebracht und mit denen wir wirklich optimal aufgestellt waren.
Und löscht man einen Waldbrand im Süden jetzt eigentlich anders als bei uns in Mitteleuropa? Also brennt da unter Anführungszeichen anders? Oberbrandinspektor Manfred Trauner, Zugskommandant Ost im Sonderdienst Waldbrandbekämpfung im Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverband.
Ja, löschen tut man es eigentlich gleich wie bei uns. Dass man zum Brandherd hinkommt, ist wesentlich schwieriger, weil bei uns ist vielleicht der Wald besser gepflegt. Dort muss man sich einmal Trupps haben, die was eigentlich mit der Motorsäge und mit Werkzeugen das Buschwerk wegbringt und dann irgendwo eine Schlauchleitung auf einen Treppelweg verlegen kann und dann kann man erst das Feuer erst richtig löschen. Wobei löschen kann man es auch nicht gleich, weil es so steil ist. Das heißt, man muss sich auch irgendwo eine Stellung einmal bauen mit Strahlrohren und wann das Feuer dann kommt, dass man es da abfängt eigentlich. Ja, das Wichtigste ist, wie bei jedem Einsatz, aber beim Waldbrandeinsatz besonders, der Eigenschutz, also dass die Mannschaft in Sicherheit ist und weiß, wo sie sich in Sicherheit bringen kann quasi. Das heißt, es muss jeder einen Rückzugsweg wissen, es muss jeder wissen, wo sein Fahrzeug steht und vor allem der Gruppenkommandant muss die Mannschaft zusammenhalten und immer einen Kontakt haben zu der Mannschaft. Das ganz wesentlich ist, dass die immer in jeder Zeit abrücken können, wenn die Gefahr droht, eigentlich, dass das Feuer irgendwie überspringt oder so.
Und das ganze Gespräch hört ihr in der 95. Folge. Auch wie die Zusammenarbeit zum Beispiel läuft mit den anderen Einsatzkräften der anderen Länder und was die so über uns Freiwillige denken. Schauen wir noch gemeinsam nach Schärding, nach Oberösterreich. Am Hauptplatz in Schärding, da steht ein denkmalgeschütztes Haus. Und während Bauarbeiten stürzt plötzlich die Decke ein. Und auch noch eine zweite Decke. Zwei Arbeiter sind verschüttet, das Haus natürlich einsturzgefährdet und ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückt an, darunter Rettungshunde und auch die AFTRU-Einheiten des österreichischen Bundesheeres, die wir vorhin schon gehört haben. Markus Furtner ist Kommandant der Feuerwehr Schärding und Einsatzleiter.
Es war eine 90 cm dicke Wand, die durchbrochen werden hat müssen. Dann wurden zuerst einmal Sondierungsbohrungen gemacht, wo man sie überhaupt, auf welcher Höhe, dass man sich befindet und hat dann dort die 90 cm durchgraben und dort dann weiter mit einem ferngesteuerten Bagger dann den Schuttkegel abgetragen. Man muss sich das so vorstellen, der Schuttkegel ist natürlich immer wieder nachgelaufen, wie man es sich auf einem normalen Sandhaufen auch vorstellen kann. Das heißt, es ist nicht sehr leicht und es mussten die ganzen Tonnen dann natürlich mit Scheibton händisch von den Grundwehrdienern entsprechend hinausgefahren werden. Das war ein sehr langwieriger und aufwendiger Prozess, aber der einzig mögliche, der dann zum Einsatz Ziel, um nicht das Wort Erfolg in den Mund nehmen zu müssen, zum Einsatzziel sind wir so gelangt.
Und wie das Einsatzziel genau ausgesehen hat, das hört ihr in der 78. Blaulichthelden-Podcast-Folge. Manchmal gibt es Szenen im Einsatz, die sind wie aus einem Film. Und genau das ist in der Steiermark passiert. Eine Massenkarambolage auf der A2 der Südautobahn. 44 Fahrzeuge kollidieren ineinander. Und die Feuerwehr, die hört die quietschenden Reifen bis ins Feuerwehrhaus. Beim Umziehen, beim Ausrüsten, da hören sie die bremsenden Fahrzeuge. Hauptbrandinspektor Christoph Hable ist Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Nestelbach bei Graz und er ist Einsatzleiter. Das war vielleicht die kürzeste Anfahrt in der Geschichte der Feuerwehreinsätze, aber trotzdem eine unglaubliche Chaosphase.
Das war wirklich die Challenge für mich am Anfang. Auszusteigen aus diesem Fahrzeug, Helm, Einsatzleiterweste und Uniform, sind natürlich die ersten 20, 30 Leute schon mal auf mich zugelaufen. Also das war am Anfang wirklich für mich die Challenge. Durchzusortieren, wer ist verletzt, wer ist quasi nur dabei und aufgebracht, wer liegt schon irgendwo, das habe ich nämlich auch gehabt.
Ja, und bei all dem Durcheinander ist natürlich die Frage, was ist da überhaupt passiert?
Der LKW, der den Diesel verloren hat, das war nicht das erste Fahrzeug, sondern das war das letzte Fahrzeug quasi. Sprich, der war am Beginn der Karambolage. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich das gedanklich so weit sortiert habe, weil für mich war klar, der hat Diesel verloren und ist quasi durchgefahren auf der Autobahn und deswegen sind die Autos ausgerutscht. Dass es aber genau umgekehrt war, dass der LKW gestanden ist, der aufgrund eines technischen Gebrechen Leckage beim Diesel dran gehabt hat, über diesen Treibstoffverlust die ganzen PKWs drüber gefahren sind und dann ins Schleudern gekommen sind.
Das ist die 96. Blaulichthelden-Podcast-Folge. In dieser Folge ist übrigens auch Gernot Vorhaber vom Roten Kreuz zu Gast. Er gibt uns Einblicke, wie denn eigentlich der Rettungsdienst so einen Massenanfall an Verletzten, wie es im Rettungsdienst eben heißt, abwickelt und wie auch dieses Triage-Prinzip genau funktioniert. Ja, und nicht weit von Nestelbach bei Graz ist Wolsdorf im Bezirk Weiz. Dort kollidiert ein 76 Tonnen schwerer Zug mit einem LKW. Und auch dieses Szenario ist am Anfang völlig undurchsichtig. Einsatzleiter Leon Christandl ist Kommandant der Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab und Einsatzleiter.
Ja, Lage beim Eintreffen war LKW gegen Zug. Gemeldet, dass der LKW brennt, da schaut man schon einmal. Aber beim Eintreffen war dann klar, okay, es steht auch der Zug vorne und hinten in Vollbrand. Also beide Führerhäuser brennen, der LKW brennt. Ein Sattelauflieger liegt vor uns und ja, also ein Bild, dichter schwarzer Rauch tritt aus dem Zug aus, die Türen geschlossen, sind Personen drinnen, wie viele Personen sind in Gefahr und was betrifft uns da jetzt wirklich gerade?
Also im Nachhinein haben wir uns natürlich die Frage gestellt, warum brennt der Zug jetzt vorne und hinten? Und es ist davon auszugehen, dass der Zug den LKW genau im Tankbereich, im Dieseltankbereich duschiert hat, der Dieseltank aufgebrochen ist, die Vorderseite, also den vorderen Zugführerteil vollgespritzt hat und durch einen Funken eben der Diesel und die Lok zum Brennen angefangen hat. Und aufgrund des Bremsweges ist dann der hintere Teil genau vom Zug auf Höhe der Zugmaschine vom LKW, der was auch im Vollbrand gestanden ist, zum Stehen gekommen und dann hat sich der Brand dort ausgebreitet.
Stefan Absenger, Kommandant der Feuerwehr Gleisdorf war das. Und das gesamte Gespräch, das hört ihr in der 90. Blaulichthelden-Podcast-Folge. Einer der größten Feuerwehreinsätze des Jahres hat sich im Sommer in Hamburg ereignet. Der Hamburger Hafen ist der drittgrößte Hafen Europas. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass auch bei euch zu Hause Produkte stehen, die dort im Containerschiff angekommen sind. Und dieses Hafengelände ist riesig. Das erstreckt sich über Dutzende Kilometer. Da sind hunderte Unternehmen angesiedelt. Und dementsprechend weiß natürlich auf den ersten Blick auch niemand so genau, was in diesen Containern alles drin ist. Gesamteinsatzleiter Martin Timmler ist leitender Branddirektor und Leiter der Zentraldirektion der Berufsfeuerwehr Hamburg. Also, dass man Einsätze bei der Anfahrt schon sieht, das passiert öfters. Aber in diesem Fall war für alle Sinne was dabei.
Die Herausforderung war zu hören. Also es haben sich unzählige Gasdruckbehälter umgesetzt. Das war in der ganzen Stadt zu hören. Es gab Explosionen, die man über viele Stadtteile hören konnte. Das ging tatsächlich über Stunden. Das wurde irgendwann natürlich weniger, aber Tage später ja auch gab es immer noch Explosionen. Das war eine große Herausforderung eben für die Einsatzkräfte.
Diese Druckwellen, die habe ich am ganzen Körper gespürt. Ja, an mir ist so ein Schrapnell vorbeigeflogen, 5 Meter. Ungefähr müsste das gewesen sein. Und da wusste ich sofort, wir müssen uns in Sicherheit bringen. Wir hatten bei 17 Personen, die wir schnell in einem kleinen Baucontainer untergebracht haben, weil von oben kamen ja auch noch die ganzen Splitterteile. Und bis dann feststand in dieser Lage, wo wir uns ungefähr aufbauen, wo ein letzten Sammelplatz errichtet wird, habe ich diese Person erstmal in den Container untergebracht.
Ich würde sagen, von der Brisanz, von der Gefährlichkeit war es, also in meinen 31 Jahren auf jeden Fall der größte Brand mit den größten Herausforderungen. Weil es einfach nicht aufgehört hat, sich umzusetzen. Also diese ganzen Gasflaschen, da war auch nicht mehr zu rechnen. Man hat als Gesamteinsatzleiter ja immer so eine gewisse Chaosphase, wo erstmal alle Fahrzeuge, alle Kollegen und Kolleginnen eintreffen und wir das wie die Einsatzstelle strukturieren müssen. Da geht man aber von aus, wenn sich Druckgasbehälter umsetzen, dass das auch mal irgendwann aufhört. Das hat aber nicht aufgehört und das hat dann eben Einfluss auf die Einsatztaktik. Also ich habe das bei mir jedenfalls noch nie erlebt, dass wir irgendwo hingefahren sind und dann uns aber zurückgezogen haben, gesagt haben, so stopp, alle raus, Einsatzkräfte raus, Menschenrettung ist jetzt abgeschlossen, da ist keiner mehr im Gefahrenbereich, hier ziehen wir jetzt eine Grenze und jetzt setzt sich das halt um. Und wir strukturieren uns jetzt und überlegen uns genau, wie kommen wir an die Einsatzstelle ran, ohne unsere Kräfte zu gefährden.
Und dieser Einsatz hat wirklich tagelang gedauert. Da waren sogar Flugfeldlöschfahrzeuge vom Flughafen Hamburg im Einsatz, Wasserwerfer der Polizei, ein Löschboot und sogar robotisierte Löschfahrzeuge wie der Superwolf HR1, der ist extra mit Sattelauflieger aus Vechta angereist. Das hört ihr alles in der 101. Blaulichthelden-Podcast-Folge. Jetzt, wo ich hier im Podcast-Studio stehe, ist es kurz vor Silvester. Ich muss dazwischen auch ein paar Mal auf Pause drücken, weil draußen die ein oder anderen Böller fliegen. Das nehmen wir als Anlass und wir springen in unser History-Special zu Excalibur City. Dieser Einsatz ist fast 20 Jahre her und Anfang der 2000er, da war die Excalibur City bekannt als Einkaufsstadt, als Duty-Free-Center auf der anderen Seite der österreichischen Grenze, also unter Anführungszeichen im Niemandsland vor Tschechien. Das ist ein riesiges Einkaufszentrum im Design einer Ritterburg mit rauchendem Drachen am Dach, ein Linienflugzeug als Restaurant. Da gibt es einen riesigen Markt, wo man so ziemlich alles kaufen kann, auch diverse Feuerwerkskörper. Und kurz vor Silvester hat sich dort vor fast 20 Jahren ein riesiger grenzüberschreitender Großbrand ereignet. Brandrat Christian Lehninger war damals ganz frisch gewählter Feuerwehrkommandant in Retz und er erinnert sich.
Wasserversorgung war in der Erstphase das größte Thema, was wir gehabt haben, weil das Hydrantennetz von dort nichts hergegeben hat. Aber aufgrund des großen Schadenereignisses, wir einen immensen Löschwasserbedarf gehabt haben, und es hat sich dann herausgestellt, dass es ca. 200-300 Meter nordöstlich vom Objekt ein Löschwasserreservoir gibt, worauf wir eben mit Kleinlöschfahrzeugen dort Saugstellen errichtet haben und über die längere Strecken dann für uns einmal die Löschwasserversorgung für die Tanklöschfahrzeuge hergestellt haben und auch parallel dazu für die anderen Tanklöschfahrzeuge einen Pendelverkehr errichtet haben auf österreichische Seite herüben, die eben dann das Löschwasser aus Österreich geholt haben und dann in die Tankwagen, die vor Ort mit der Brandbekämpfung beschäftigt waren, eingespeist haben. Es ist an und für sich auch klar gewesen, vor Weihnachten Einkaufsverkehr, Excalibur City, und da schon etliche Privat-Pkw da gestanden sind für einen Grenzübertritt, aber die Beamten haben für uns, für die Einsatzkräfte, eine Vorspur freigeräumt und wir sind da ungehindert über die Grenze gefahren.
Die Aufgabe für die Artenschutztruppe war eigentlich Erkunden des Gebäudes, ob noch verletzt oder Personen im Gebäude sind. Und man war schon voraus, dass es war schon sichtbar, dass Unmengen an Glas und Styropor und Glas von den Dächern im Gebäude ist. Und die ersten Trupps eigentlich haben berichtet, dort ist es Unmengen Glas, es war bis knöcheltief, also war Glas am Fußboden. Und da war die Aufgabe für mich halt, natürlich schauen, also was fliegt von oben von der Decke, dass halt unser Eigenschutz natürlich halt vorrangig ist. Und es waren aber Gott sei Dank noch keine Leute mehr zum Auffinden im Gebäude.
Hauptbrandinspektor Wolfgang Brunthaler habt ihr hier gehört. Bei ihm in der Freiwilligen Feuerwehr Meilberg, da haben wir diese Folge auch aufgenommen. Also ihr hört, das Blaulichtjahr 2025 war voller spannender Geschichten und ich bin sicher, auch ihr habt Einsätze und Geschichten erlebt, die wir hier noch nicht erzählt haben. Also schickt uns gerne eure Ideen. Welche Themen interessieren euch? Und wenn euch 2026 etwas passiert, wo ihr sagt, das interessiert die anderen sicherlich auch, dann schreibt uns gerne an podcast@blaulichthelden.at oder schickt uns eure Ideen ganz einfach über unsere Social-Media-Kanäle. Ihr findet alle Links in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Und ich möchte mich jetzt bei euch bedanken. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein bei über 100 Blaulichthelden-Podcast-Folgen. Ich wünsche euch für 2026 im Einsatzdienst auch schöne Momente und vielleicht auch berührende Momente. Vielleicht auch Momente, an die ihr euch gerne und ein Leben lang zurückerinnert. Und vor allem, passt auf euch auf und kommt immer sicher nach Hause. Wir hören uns 2026. Ciao, Servus und gut wär's.